Die Epstein-Akten senden Schockwellen durch Europa. In Frankreich gibt es Rücktritte, in Großbritannien ist die Regierung angezählt und Norwegen mit seinem Königshaus steckt in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Norwegens Elite ist tief in den Fall Epstein verstrickt. Auch der Name von Kronprinzessin Mette-Marit taucht in den Epstein-Akten unzählige Male auf. Dabei hat sie mit einem anderen Skandal um ihren Sohn eigentlich schon genug zu tun. Arne Bartram ist ARD-Korrespondent für Skandinavien. Er verfolgt die Entwicklungen in Norwegen. Ganz genau mit ihm klären wir, was gerade für das norwegische Königshaus auf dem Spiel steht und warum die Erschütterungen für das ganze Land so gewaltig sind. Arne, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke, danke.
Und damit herzlich willkommen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 11. Februar. Arne, das norwegische Königshaus, das wird gerade von gleich mehreren Skandalen erschüttert. Einmal geht es um die Epstein-Files, einmal um großen Gerichtsprozess, der gerade gestartet ist. Fangen wir mal mit dem an. Was ist da los?
Es ist einfach der Prozess des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts. Man muss sich diesen ersten Prozesstag so vorstellen. Das ist eine riesige Schlange vor dem Gericht in Oslo, weil mehr als 200 Journalisten dabei sein wollen aus allen möglichen Ländern, weil eben ein Mitglied der Königsfamilie vor Gericht steht und das wegen ziemlich heftigen Vorwürfen. Sowas hat es einfach noch nie gegeben in dem Land. So etwas sieht man im sonst doch eher beschaulichen Norwegen und Oslo eigentlich ziemlich selten, dass morgens der Staatsanwalt reingegangen ist, begleitet von einer wirklich Horde von Journalisten, die sich um ihn gedrängt haben. Danach die Verteidiger des Angeklagten, da sich erstmal ihren Weg durch die Presse bahnen mussten. So, und dann geht's rein in diesen Saal. Ich gehöre tatsächlich zu den Journalisten, die im Großteil des Prozesses im Gerichtssaal bleiben dürfen oder die Verhandlung verfolgen dürfen, auch wenn die Frauen, die die Vorwürfe erheben, aussagen, wenn viele Journalisten raus müssen aus dem Saal. Es gibt extrem strenge Regeln für uns als Journalisten. Es dürfen keine Fotos und Videos gemacht werden von den Frauen, die aussagen. Und auch vom Angeklagten Marius Borg-Højby dürfen keine Fotos und Videos gemacht werden. Das heißt, alle Fotografen, alle Kameraleute gehen raus. Und dann kommen die Beteiligten rein. Es ist ganz still. Und alle Blicke sind ganz gespannt gerichtet auf den Angeklagten, auf Marius Borg-Højby. Und alle fragen sich, wie wird er sich verhalten?
Wer ist dieser Marius Borg-Højby genau und was wird ihm vorgeworfen?
Marius Borg-Højby ist der Sohn von der Kronprinzessin Mette-Marit. Und deswegen ist eben diese Aufmerksamkeit so groß. Er selbst gehört zwar zur königlichen Familie, aber nicht zum Königshaus. Er ist der Sohn aus einer früheren Beziehung. Also er ist nicht der Sohn des Kronprinzen, deswegen auch quasi nicht in dieser Erbreihenfolge drin, der Königslinie, aber gehört natürlich irgendwie zur Familie mit. Und ihm werden ziemlich heftige Dinge vorgeworfen. Fast 40 Anklagepunkte stehen da. Und es geht um so Sachen wie Vergewaltigung, Körperverletzung, Drogenbesitz, also schon ziemlich heftige Vorwürfe, die da gegen ihn erhoben werden.
Ihm wird auch vorgeworfen, 4 Frauen vergewaltigt und sie dabei gefilmt zu haben. Die mutmaßlichen Opfer hätten geschlafen oder seien angetrunken gewesen.
Und deswegen ist es natürlich auch so eine riesige Geschichte, weil dass da ein Mitglied der Königsfamilie auf der Anklagebank sitzt, wegen so heftiger Vorwürfe, das hat es noch nie gegeben.
Seine Verteidigung spricht von einer Hetzjagd. Wie jeder andere gilt auch er bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig. Und das Urteil wird in diesem Gerichtssaal gefällt, nirgendwo sonst.
Du selber sprichst ja auch Norwegisch. Wie hast du Marius im Gerichtssaal wahrgenommen? Wie ist er da aufgetreten?
Marius hat in diesem Prozess gesessen wie ein Häufchen Elend. Er kam rein am ersten Prozesstag Und dann musste er sich erstmal fast eine halbe Stunde lang die Anklage anhören. Und dann musste er zu jedem einzelnen Anklagepunkt quasi sagen, ob er sich schuldig bekennt. Und er hat eigentlich nicht viel gesagt. Er hat eigentlich immer nur gesagt, entweder nein zu den meisten, zu den schwerwiegendsten Vorwürfen wie Vergewaltigung oder ja, beziehungsweise teilweise zu so Vorwürfen wie zum Beispiel, dass er Drogen transportiert haben soll. Ansonsten hat er eigentlich am ersten Prozesstag fast gar nichts gesagt. Am zweiten Prozesstag soll er zum ersten Mal aussagen, er hat sich in den Zeugenstand gesetzt und hat erstmal zur Taschentuchbox, die da stand, gegriffen und erstmal wirklich mehrere Minuten lang geweint, in Richtung uns Journalisten geguckt und gesagt, es falle ihm extrem schwer, hier auszusagen, wegen denen da, also wegen uns Journalisten. Das war auch eine etwas ja, merkwürdige Situation, da so quasi an den Pranger auch gestellt zu werden. Er hat es aber gemeint, vor allem in Richtung der Klatschpresse, die natürlich auch vor Ort war. Denn er hat gesagt, seit ich 3 Jahre alt bin, also quasi seit seine Mutter eine Beziehung mit dem Kronprinzen hat, werde ich verfolgt von der Presse und bin immer nur bekannt als Sohn meiner Mutter. Er hat nichts anderes, er hat keine abgeschlossene Ausbildung, kein abgeschlossenes Studium, kein nichts. Er ist bekannt, weil er eben Sohn von ist. Sein ganzes Leben, hat er auch selber gesagt, besteht eigentlich daraus, dass er sich mit Freunden verabredet, Alkohol getrunken wird, Drogen genommen werden und man dann feiern geht. Und das auch ziemlich ausschweifend. Der ist da viel unterwegs, so mit der ja, C-Promi-Celebrity-Influencer-Szene in Norwegen ist er da ziemlich gut vernetzt. Und das macht im Prinzip sein ganzes öffentliches Leben aus.
Für mich klingt das so, als ob sich Marius hier vor Gericht wie ein Opfer präsentiert. Aber es geht ja um schwerwiegende Vorwürfe. Wieso kommt es denn gerade jetzt zu dem Prozess? Seit wann stehen diese Vorwürfe überhaupt im Raum?
Also er ist schon länger irgendwie Teil der Öffentlichkeit und man hatte jetzt nicht so ein ganz klares Bild von ihm. Und das hat sich dann aber geändert durch erste Festnahmen von ihm. Mhm. Das war auch ganz groß in den Medien, ein ganz großes Thema.
Ja, die erste Verhaftung von Marius Borg-Höjby, das war im August 2024.
Genau, da ging es um Vorwürfe, er soll eine Ex-Freundin bedroht haben, ihre Wohnung und die auch ihre Eltern verwüstet haben, sie geschlagen haben. Und das war so das erste Mal, dass da so ein Schatten quasi fiel auf das Bild von ihm. Ja. Und das ist dann immer düsterer geworden. Er wurde nochmal festgenommen und dann wurden auf seinem Handy Aufnahmen gefunden, also Bilder und Videos, wie Frauen, die anscheinend geschlafen haben oder bewusstlos waren und er eben ja sexuelle Handlungen mit ihnen vollzogen hat, wie die Polizei das sagt. Und dann eben ist dieses Bild entstanden von einem jungen Mann außer Rand und Band quasi, der Frauen missbraucht haben soll, randaliert haben soll, mit in der Drogenszene unterwegs gewesen sein soll. Und dann kam es eben vergangenes Jahr zu dieser Anklage und jetzt zu dem Prozess.
Dieses Verfahren gegen Marius, den Sohn der künftigen Königin Norwegens, Mette Marit, inwieweit betrifft das auch das norwegische Königshaus und vor allem, wie geht das Königshaus damit um?
Die stecken da natürlich total mit drin. Das norwegische Königshaus versucht, das Ganze so ein bisschen von sich zu halten, solange es ging. Jetzt kommen sie aber nicht mehr drumherum. Das Schweigen ist spätestens eigentlich zusammengebrochen rund um den Jahreswechsel. Da gibt's immer so ein Format im norwegischen Fernsehen, das Jahr mit der Königsfamilie. Und da haben sich eben sowohl der Kronprinz und die Kronprinzessin als auch der aktuelle König und die Königin dazu geäußert.
Det vel noe som ikke mulig å forberede seg på, tror jeg. Så, men nå det i...
Der König und die Königin haben sich so ein bisschen allgemeiner geäußert, haben gesagt, naja, sie fühlen quasi mit allen Beteiligten, die da sind. Und ähnlich haben sich auch Kronprinz und Kronprinzessin geäußert, dass man jetzt eben das Ganze irgendwie abwarten will, dass für alle Beteiligten irgendwie unangenehm ist. Und auch vor Prozessbeginn hat Kronprinz Håkon nochmal eben gesagt, naja, Marius ist Teil unserer Familie, ein wichtiger Teil unserer Familie, aber er ist nicht Teil des Königshauses.
Så kan jeg jo legge til at Marius Borg-Høyby er jo ikke en del av kongehuset.
Also es ist schon ganz klar die Strategie, man versucht sich da eben soweit es geht zu trennen von diesem Prozess. Und das Kronprinzenpaar ist auch nicht beim Prozess dabei gewesen und wollen auch nicht daran teilnehmen, weil sie sich natürlich maximal davon distanzieren wollen, was bis jetzt aber überhaupt nicht funktioniert.
Ausgerechnet jetzt taucht nun der Name Mette Marit in den freigegebenen Akten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf. Diese Enthüllungen könnten für die norwegische Krone wohl kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt kommen.
Mette Marit und Jeffrey Epstein, was weißt du über das Verhältnis der beiden?
Mette Marit und Jeffrey Epstein sollen über Jahre ziemlich engen Kontakt gehabt haben, auch ziemlich freundschaftlich, fast schon so ein bisschen flirty, vor allem über E-Mail. Also das heißt, die haben sich ganz, ganz viele E-Mails hin und her geschrieben mit Inhalten, die heute aus der Rückschau so ein bisschen seltsam dann wirken. Zum Beispiel hat sie ihm irgendwie gesagt, als Epstein gerade in Paris war, ach, Paris, super, ist doch gut für Ehebruch. Also schon wirklich Sachen, die so im Kontext das Ganze nicht in so einem guten Licht erscheinen lassen.
2013 übernachtete Norwegens Kronprinzessin auf einem Anwesen Epsteins in Florida. Nun sagt sie, sie trage Verantwortung und bedauere ihr schlechtes Urteilsvermögen. Ihr Kontakt zu Epstein sei einfach peinlich.
Wir reden hier so von den frühen 2010er Jahren und zu diesem Zeitpunkt war Epstein schon verurteilt. Er soll versucht haben, sexuelle Dienstleistungen von Minderjährigen zu kaufen. Das stand auch schon in seinem Wikipedia-Artikel. Also das heißt, es war eigentlich bekannt und deswegen ist so dieses Unverständnis hier in Norwegen so groß, dass man sich fragt, hey, Mette Marit, wie konntest du das überlesen? Wie konntest du das nicht sehen? Das ist doch deine Pflicht oder die Pflicht von den Leuten drumherum. Du hast ja als Kronprinzessin einen ganzen Apparat um dich herum, die dich beraten, die hätten das doch wissen müssen, wenn es selbst auf seiner Wikipedia-Artikelseite stand. Warum habt ihr euch weiter mit dem eingelassen?
Wir haben wisst seit 2019, dass die Kronprinzessin Jeffrey Epstein kannte.
Das ist Kristi Marie Skrede. Sie ist Königshausexpertin vom norwegischen Rundfunk, ist also sehr nah dran an den Royals. Und sie sagt auch, also das ist die wahrscheinlich größte Herausforderung für das Königshaus eben seit langem und wundert sich auch, wie kann es denn sein, dass eben über Jahre dieser Kontakt bestand und dass da niemand die Kronprinzessin gewarnt hat oder davon abbringen konnte. Also das wundert selbst Kenner dieses norwegischen Königshauses.
Und das ist nicht heldig für die Kronprinzessin und für Kongehuset.
Und es ist eben nicht nur Mette Marit, es ist auch eine Botschafterin, die jetzt zurücktreten musste, weil sie Kontakte hatte und wohl auch ihre Kinder erben sollten von Epstein. Also wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis.
Nun ist die norwegische Top-Diplomatin Mona Juul zurückgetreten. Juul war Botschafterin ihres Landes, unter anderem bei den Vereinten Nationen, in Großbritannien und im Irak. Epstein hatte ihren beiden Kindern zusammen 10 Millionen Euro in seinem Testament vermacht.
Dieser Epstein-Skandal hat Norwegen gerade wirklich fest im Griff. Der ehemalige quasi Chef vom Friedensnobelpreiskomitee ist darin verstrickt gerade, muss ich erklären. Das wird gegen ihn ermittelt, ob es da so in Richtung Vorteilsnahme irgendwie etwas gegeben hat. Also da gibt es gerade mehrere Verstrickungen, die da auffliegen. Das Ganze ist auch immer noch nicht so ganz geklärt, aber den Norwegern ist das gerade extrem unangenehm, extrem peinlich, weil es natürlich so an ihrem Selbstbild, was sie da haben, ziemlich kratzt.
Mette Marit hat sich vor ein paar Tagen in einem schriftlichen Statement nochmal distanziert von den Taten von Jeffrey Epstein und sich entschuldigt beim norwegischen Volk. Und sie hat gesagt, sie bedauert es, das Königshaus in diese Situation gebracht zu haben. Lass uns mal drauf schauen, welche Rolle Mette Marit in Norwegen spielt. Wie blicken denn die Norwegerinnen und Norweger auf ihre Kronprinzessin?
Also eigentlich muss man ja sagen, ist das norwegische Königshaus wahnsinnig beliebt. Es gilt als total volksnah und die Leute lieben es. Es ist wirklich sehr schwer, da Leute zu finden, die vor allem den König nicht leiden können. Bei Mette Marit war das vor allem am Anfang ein bisschen anders. Sie kam in dieses Königshaus, in diese Königsfamilie rein. Und erstmal wusste man nicht, okay, wer ist diese Person? Dann hat natürlich die Presse angefangen, da nachzuforschen und festgestellt, das ist eine junge Frau, Mitte 20, aus der Partyszene. Sie kommt aus eher schwierigen Verhältnissen. Ihr Vater, alkoholkrank, Sie hatte flüchtige Beziehungen. Der leibliche Vater von Marius Borg-Heuby ist auch wegen Drogendelikten verurteilt gewesen. Marius ist geboren worden 1997 aus einer Art Kurzzeitbeziehung. Sie hat den Kronprinzen dann als alleinerziehende Mutter auf einem Festival kennengelernt, war viel in der Party-Drogenszene unterwegs, hat sich dafür später auch entschuldigt. Also sie hatte wirklich das komplette Gegenteil von so einem sauber Image, sondern war wirklich eher so das Partytier. Und man hat so ein bisschen vermutet, naja, vielleicht wollte der Kronprinz, der so aus so einem sehr geregelten Verhältnissen kam, vielleicht auch so ein bisschen langweilig, fand sie vielleicht so spannend als Partygirl und hat sich deshalb auf sie eingelassen. Und deswegen hatte sie erstmal eine ziemlich große Hypothek, als sie da angefangen hat, in dieses Königshaus reinzuwachsen. Und das Misstrauen ihr gegenüber war riesig.
Mette Marit und Hakon haben 2001 geheiratet. Hat sich das Verhältnis der Norwegerinnen und Norweger zu ihrer Kronprinzessin mit der Zeit weiterentwickelt?
Das hat sich dann die Jahre über etwas gebessert. Und man hat auch Marius aufgenommen als so eine Art Bonusprinz, wurde das immer genannt.
Ein Bild, das in die Monarchiegeschichte eingehen wird.
Also bei der Hochzeit der beiden, da hat auch dann der Kronprinz Håkon seinen Stiefsohn im Prinzip auf die Arme genommen. Sie haben dem Volk zugewunken. Also es war wirklich fast schon wie so eine Art Disney-Märchen. Und man hat schon gedacht, ah, die Vorzeige moderne Familie hier, ne, mit dem Stiefkind. Und da hat sich dann dieses Image total verbessert. Also das Volk hat, ich würde mal sagen, gelernt, sie zu lieben. Und das hat dann gegipfelt darin, dass bekannt wurde, dass sie auch schwere gesundheitliche Probleme hat. Mette Marit hat eine heftige Lungenkrankheit und die inzwischen sich so weit verschlimmert hat, dass sie wahrscheinlich demnächst auch eine Lungentransplantation braucht, also wirklich eine lebensgefährliche Krankheit hat, ohne direkte Chance auf Heilung. Und das hat natürlich nochmal, ja, die Sympathien sind dann nochmal ein bisschen hochgegangen, das Mitleid auch mit der Familie. Und das ist jetzt innerhalb von wenigen Tagen völlig eingerissen, eben durch diese beiden Skandale, die dieses Land wirklich erschüttern.
Kann Mette Marit noch Königin werden? Lange galten das norwegische Königshaus und auch die Kronprinzessin als beliebt, die Umfragewerte bestens. Doch nun zeigt das Image Risse.
Also der Prozess gegen Marius, dann diese Epstein-Enthüllung, wie schlimm würdest du das denn beschreiben als Beobachter? Ist es tatsächlich auf so einer Skala von 1 bis 5? Wie groß ist da die politische Krise im Königreich?
10. Das ist die größte politische Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also vor allem auch für die ganze Monarchie. Man muss mal zurückgucken. Eigentlich ist die Monarchie so ein bisschen der Anker der norwegischen Gesellschaft. In Norwegen hat die Monarchie, hat das Königshaus ein riesenhohes Ansehen. Und das hat auch mit uns Deutschen zu tun. Es liegt nämlich im Zweiten Weltkrieg. Norwegen ist ja im Zweiten Weltkrieg von den Nazis besetzt worden. Und damals haben sie versucht, mit den Norwegern mehr oder weniger zu kollaborieren. Sie haben dem norwegischen König ein Angebot gemacht, hey, wir können doch zusammenarbeiten. Und der norwegische König hat gesagt, nein. Wir arbeiten nicht mit Nazis zusammen, ist geflohen und hat aus dem Ausland den Untergrund angeführt, den Untergrundwiderstand gegen die Nazis, Sabotageaktionen. Und als dann die Königsfamilie wieder zurückgekehrt ist nach Ende des Zweiten Weltkriegs, waren sie wahnsinnig beliebt, weil sie so ein bisschen als das Symbol galten für den Widerstand, für dieses, wir haben uns nicht unterkriegen lassen von den Nazis, wir sind quasi standhaft geblieben. Deswegen galten sie eben als so auch volksnah, als total beliebt. Auch der Vater des jetzigen Königs, der ist in den 70er Jahren während der Ölkrise einfach mit der Straßenbahn zum Skiausflug rund um Oslo gefahren. Also da merkt man auch, da ist einfach so eine Bodenständigkeit, die Norweger an ihrem Königshaus so lieben. Und auch der jetzige König Harald, wirklich super, super beliebt, gilt als relativ liberal. Er hat zum Beispiel vor einigen Jahren mal eine viel beachtete Rede gehalten, wo er gesagt hat,
Nordmenn er også innvandret fra Sverige, Somalia og Syria.
Norweger, das sind auch Schwule, das sind auch Lesben, das sind die Alteingesessenen, das sind die, die aus Somalia oder so hierher eingewandert sind. Das sind Moslems, Christen, Atheisten. Also er hat wirklich ein Image, als er ist derjenige, der dieses Land hier eint, der offen ist für alle. Er hat ganz groß nach den Anschlägen von Utøya und Oslo 2011, diese wahnsinnige Tragödie, die dieses Land bis heute beschäftigt, hat er geweint auf der Erinnerungsveranstaltung.
Fühle jeg med hver og en av dere. Etter slike traumatiske opplevelser.
Weil er eben gesagt hat, ja, er ist König, aber er ist eben auch selbst Großvater. Er fühlt mit dem Schmerz seines Landes. Also das hat diese Monarchie, diese Königsfamilie einfach wahnsinnig beliebt gemacht im gesamten Land. Und bis heute auf den König lassen eigentlich die Norweger nichts kommen.
Gesellschaftlich gibt es aber dann, wenn du sagst, okay, alle vereinigen sich irgendwie hinter dem Königshaus, gibt es trotzdem Gegenstimmen? Gibt es vielleicht Bestrebungen, auch so eine Monarchie abzuschaffen?
Also es ist eine konstitutionelle Monarchie, wie wir es aus mehreren Ländern kennen. Und der König repräsentiert dieses Land nach innen und nach außen. Aber es gibt auch, vor allem im linken Lager, natürlich Menschen, die sagen, hey, warum machen wir das Ganze? Ist das nicht ein bisschen altbacken und wir würden gerne eine Republik sein? Und es wird auch tatsächlich alle paar Jahre darüber abgestimmt im Parlament. Lustigerweise, zufällig, jetzt wieder genau an dem Tag, als der Prozess gegen Marius losging. Es hatte nichts miteinander zu tun, das war wirklich reiner Zufall, aber es wurde auch wieder abgestimmt und es wurde aber, also der Versuch ist quasi krachend gescheitert. Also sowohl im Parlament als auch in der Bevölkerung hat die Monarchie an sich im Moment noch einen Rückhalt, aber der bröckelt. Also man hat, das zeigen auch erste Umfragen, schon gesehen, dass dieser Skandal das Vertrauen in das Königshaus erschüttert hat. Also das Misstrauen gewachsen ist. Im Moment ist es noch nicht so groß, dass es jetzt wirklich unmittelbar bevorsteht, dass diese Monarchie abgeschafft werden könnte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Druck wahnsinnig groß ist und dass sie sich eigentlich nichts mehr leisten können. Und deswegen alle gucken, okay, kommt da jetzt noch was? Wie geht dieser Prozess aus? Was kommt in Sachen Epstein vielleicht noch irgendwie raus? Also da ist schon der Druck wahnsinnig groß.
Bleibt natürlich die große Frage, kann und wird sich Norwegens Monarchie von diesen aktuellen Krisen, die es ja sind, nochmal erholen?
Ich glaube ja, aber das wird noch dauern und es wird eine Narbe hinterlassen. Es wird auch sehr darüber geredet, inwiefern Mette-Marit jetzt überhaupt noch Königin werden kann. Es gibt erste Spekulationen, denn der aktuelle König Harald, der ist Ende 80 und er wirkt extrem gebrechlich. Er ist schwer krank. Also da ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass ein Thronwechsel innerhalb der nächsten vielleicht sogar Monate oder auf jeden Fall der nächsten paar Jahre ansteht. Deswegen ist diese Frage auch gerade so akut und diese Krise auch so akut, weil man nicht sagen kann, naja gut, in 1, 2, 3 Jahren hat sich das Ganze vielleicht wieder gelegt, da ist Gras über die Sache gewachsen, sondern man hat eben einen alternden König, der sehr, sehr schwach wirkt und eben eine Kronprinzessin, die selber ja auch durch ihre Lungenkrankheit schwer krank ist und eben gerade auch noch sehr unter Druck steht.
Arne, vielen Dank, dass du uns dahin mitgenommen hast ins norwegische Königshaus.
Gerne, gerne.
Arne Bartram und seine KollegInnen aus dem ARD-Studio Stockholm beobachten, wie sich die Krise in Norwegen entwickelt. Ihre Berichte und alle Updates findet ihr auf tagesschau.de. Den Link dahin findet ihr bei uns in den Shownotes. Da verlinken wir euch auch die früheren 11KM-Folgen, mit denen ihr nochmal tiefer in die Epstein-Akten eintauchen könnt. Und morgen begrüßt euch meine Kollegin Elena bei 11KM mit einer Folge zu russischen Desinformationskampagnen. Bundeskanzler Friedrich Merz soll zum Beispiel einen Eisbär erschossen haben. Ist natürlich völliger Quatsch, geistert aber als eine von vielen Fake News über die Bundesregierung durchs Netz. Wir folgen den Spuren solcher Meldungen bis hinein in ein Netzwerk aus internationalen Influencern. Welche Mechanismen dahinter stecken, das erfahrt ihr morgen. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Lukas Waschbüsch. Produktion Viktor Fösner-Weresch, Lorenz Kersten und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Und einen Podcast-Tipp habe ich dann auch noch für euch. Danke, gut heißt er. Journalistin Miriam Davudwani spricht damit bekannten Menschen aus der Popkultur über Mental Health und ihre Erfahrungen damit. Zum Beispiel mit Kurt Krömer über seine Alkoholsucht und Depression oder mit Rapperin Loredana über Panikattacken. Mit ihren GästInnen will Miriam Krankheiten wie Depression, Burnout oder Essstörungen entstigmatisieren. Miriam selbst hat auch Erfahrung mit Depressionen und kann deshalb sehr empathisch mit ihren GesprächspartnerInnen in diese Themen einsteigen. Und versucht auch, die Message weiterzugeben, es kann alle treffen und es ist völlig okay, wenn man selbst betroffen ist. Den Link zum Danke-Gut-Podcast, den packen wir euch auch hier in die Folgenbeschreibung.